bin ich mir schon auf. Ah, yeah.
Ich überlegte noch, wie ich euch jetzt allen da draußen ein frohes neues Jahr wünsche, während Christoph Domisch einfach schon mal ins Mikrofon geschnaubt hat. Aber trotzdem, an dieser Stelle, ich lasse mich jetzt nicht davon abbringen, ein frohes neues Jahr, ein gesundes Jahr und für uns alle ein besseres Jahr als das letzte war.
Das ist, dem ist nichts hinzuzufügen. Grüße euch, Leute. Hallo.
Das erste Mal, dass wir in 2021 wieder vereint sind. Du hast zwei Podcasts ohne mich gemacht.
Der eine war dieser Montag-Nacht-Podcast. Da bin ich um 17:45 ins Bett nach der Sendung, als ich den noch fertig
aufgenommen habe. 17:45 ist für alle Westdeutschen. Also
5:45 Viertel vor sechs. Sagt ihr Viertel vor sechs?
Viertel vor sechs, ja. Und du hast mir das schon mehrfach erklärt, aber ich kann mir trotzdem nicht merken, was
weil
ist
die 17:45. Haben wir das schon mal im Podcast gemacht oder nur woanders? Stimmt, da haben wir echt schon.
Wir haben das gemacht. Ganz oft schon gemacht. Komm, wir machen das jetzt. Eine Minute Exkurs. 17:45. Es ist 17:45.
Nee, richtig. Das ist ja auch vollkommen logisch, weil wir wollen die sechs erreichen, also die sechste Stunde. Und wenn die Stunde, du kommst ja von davor und du musst einen ganzen Kuchen voll machen, um die sechste Stunde zu erreichen. Und deshalb machst du 17:45, also weil du hast 17:45 den Kuchen voll.
Sechs. Genau. Und so ich merke mir jetzt, 17:45 von der sechs sind erreicht. Weil genau. Es ist unumgänglich, dass die Zeit voranschreitet.
So, und damit, glaube ich, helfen wir ganz Deutschland da draußen, weil jetzt haben es endlich alle Menschen mal begriffen.
Dass erst 2021 kommen musste, bis wir hier in diesem Podcast mal was Praktisches den Leuten mit an die Hand geben.
Absolut. Ich kann dir sagen, praktisch habe ich einen leichten Schwitzhoden, denn ich trage eine... Denn ich trage eine Skihose, denn heute ist der erste Schneetag in München. Juhu!
Das mit der, und du hast deine Eagles Super Bowl Jacke angezogen.
Das ist wahr. Ich liebe die, weil die nämlich sehr warm ist, muss ich sagen. Die ist genau richtig zwischen Wärme und Kälte, weil die ist nicht, deshalb, Unterarme sind nicht schwitzig, Achseln, genau. Mhm. Achsel ist nicht schwitzig, aber Hodinski ist ein bisschen, würde ich sagen, huiuiui, also es ist hart. Aber heute Morgen, ich hole mir, den kennst du bestimmt auch, es gibt, wenn du zu S-Bahn gehst, am Marienplatz, gehst du auch manchmal durch diesen Parkplatz?
Ja, so. Das ist mein Shortcut.
Meiner nämlich auch. So. Und da heute Feiertag ist in München, 6. Januar, war der natürlich zu.
Nee, das ist nie zu. Was? Du kannst rechts rumgehen. Rechts ist ja ein Hauseingang und da ist immer offen. Das können die gar nicht zumachen.
Ja, doch. An dem Hauseingang ist offen.
Ja, rechts, da wo es eigentlich in das Haus reingeht, ist es offen. Kannst immer durch.
Aber kommt man denn hinten raus?
Oben ist, also auf der anderen Seite, oben ist eigentlich immer offen.
Ich habe es noch nie erlebt.
Oben war schon mal so ein, da ist manchmal ein Tor
offen, genau.
Aber ich glaube, die Tür, also das ist so eigentlich so ein ganz großes Tor für Autos, aber die Tür da drin, die ist immer offen. Da kannst du, glaube ich, immer durchgehen.
Das stimmt. Ich habe mich schon mal gefragt und dachte, die Tür ist offen, aber du kommst ja hinten nicht raus. Kannst du nicht trotzdem auch abkürzen?
Aber da geht es ja mega steil hoch. Da war doch alles vollgeschneit jetzt, oder?
Und da bin ich nämlich nicht durchgekommen, weil es war heute zu. Aber wenn man nicht den Eingang nimmt, sondern links weiter, sind ja nochmal so Wohnhäuser und da ist so eine kleine Treppe, das habe ich neulich als Weg entdeckt. So, und jetzt ist es eine sehr lange Beschreibung, das kennst du bestimmt auch, wo dieser Bubble Tea Laden das gemacht hat. Mhm. So, und gegenüber vom Bubble Tea Laden ist doch so ein kleiner Italiener mit so einer freundlichen Dame drin, die immer offen haben.
Ja.
Genau.
So ein Café.
Genau, so ein Café. Und die hatte heute natürlich offen, obwohl Feiertag ist, die hat immer offen. Und da habe ich mir heute Morgen ein Espresso geholt und ich kam da rein. Das
auch geile Bohnen.
Bohnen? Zum Malen. Ja, ich dachte gerade, Bohnen wegen Pups. Ja, okay. Oh, heute ist Fäkalität zum Jahresstart. Wunderbar, Leute, das freut mich doch. So, und da steht, in ihrem Laden stand heute, keine Ahnung, ob das ihr Mann war oder so, ein ganz, ganz alter Italiener, der war bestimmt 75. Ich komme rein und er sagt, Seahawks! Ich gucke ihn an und denke, was will er denn? Der alte Mann, der sieht nicht aus, als wenn er Footballaffin ist. Seahawks! Und ich gucke so runter und sage, nein, Eagles! Und dann spricht er auf Italienisch-Deutsch und sagt, da war ich nah dran. Meine Schwester lebt in Amerika.
Irgendein Vogel.
Meine Schwester lebt in Amerika. Und er ist Patriots-Fan gewesen und hat gesagt, sie haben uns Brady geklaut.
Ja.
Sie haben uns Brady geklaut.
Ja, ich glaube, so werden das viele Patriots-Fans in diesem Jahr sehen.
Absolut. So, jetzt bin ich komplett abgedriftet. Warum habe ich das erzählt? Genau, weil du sagtest Eagles-Jacke. Die wurde heute Morgen schon als Seahawks-Jacke tituliert. Aber die mag ich sehr.
Erster Schnee in München. Und ich finde das Jahr, geht schon besser los. Und ich weiß nicht, wie ging es dir? Ich habe noch nie gedacht, weil sowas hatten wir ja auch noch nie ansatzweise. Ja. ach, jetzt ist einfach Jahreswechsel und damit wird's besser. Also wie einfach man sich selber sowas einreden kann, habe ich gemerkt.
Ja, das stimmt.
Und ist jetzt alles besser?
Naja, sagen wir mal so. Letztes Jahr hat der Hoden noch nicht geschwitzt, um jetzt auf der Linie mal weiterzufahren. Ich hab die Hosen jetzt hochgekrempelt, kann ich euch sagen.
Jetzt kommen die Schneeweißen beide zum Vorschein.
Das ist wahr, das ist wiederum wahr. Aber ich bin gestern 18 Kilometer spaziert. Das war für mich ein perfekter Start ins Jahr.
18 Kilometer?
Ja.
Du hattest gestern auch Geburtstag.
Richtig, und da habe ich das gemacht, worauf ich Lust hatte. Spazieren.
Ich wollte dir auch noch ein Geschenk kaufen gestern. Und dann habe ich gemerkt, hatte alles zu.
Alles zu, ja, stimmt.
Und Alkohol ist ja nicht so deins.
Nicht gerade.
Weil Jugs Weindepot hat noch auf. Das ist so das Einzige, was ich weiß.
War das Jugs Weindepot? Ist das auch bei uns ums Eck?
Ja, das ist so eine Kette. So ein Weinhändler.
Kenn ich nicht.
Ja? Shit. Doch. Habe ich auch eine Kundenkarte. Das ist super. Kriegt man am Ende des Jahres 3% wieder. Und da war ich gestern shoppen.
Okay, geil. Wenn man so viel säuft, dann lohnt sich das natürlich auch. Aber Jugs Weindepot. Ja, vielleicht sponsern die uns. Haben wir nicht bald wieder jemanden, der bei uns Werbung macht?
Ja, ich glaube nächste Woche. Übernächste Woche.
Okay.
Aber ich habe auch ehrlich gesagt vergessen, wer.
Ich weiß es noch.
Du weißt es noch. Aber wir dürfen es wahrscheinlich noch nicht sagen.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es nämlich noch nicht fix, weil ich dachte, wenn ich das jetzt so frage, dann weiß ich, dass du weißt, ob es fix ist oder nicht. Und dann sagen wir lieber noch nicht.
Ja, dass Lamborghini uns jetzt sponsert, das erzählen wir dann erst in 2 Wochen, wenn es soweit ist. Wenn sie die 2 Autos vor die Tür gestellt haben.
Oh ja, so nämlich. Shit, dann müssen wir aber um den Newton E einen Parkplatz kämpfen bei uns ums Eck.
Oh ja. Aber mit der Karre kannst du überall fahren. Einfach zweite Reihe. Warnblinklicht an.
Stimmt.
Und tschüss.
Ich kann nur in den Satz, muss ich nochmal sagen, so schmeckte der Sommer. Die beste Zeit des Jahres ist leider, wenn man bei uns parkt, die Lockdown-Zeit, weil es keine Strafzettel gibt.
Es ist wirklich geil. Man kann überall, auch da, wo das Hotel ist, wo steht nur für Hotelgäste. Da denke ich mir, was für Hotelgäste? Was wollt ihr mir?
Das habe ich mich noch nie getraut, da hinzustellen.
Machen. Am Anfang schlechtes Gefühl, aber wenn du dann da zwei, drei Tage stand ich da schon mal, nichts passiert. Wobei, es stimmt nicht. Ich habe mal einen Smart gesehen, der genau da geparkt hatte. Der hatte so einen Sticker auf der Windschutzscheibe.
Ja.
Scheiße geparkt.
Nein.
Ja. Okay. Weiß ich nicht, ob das einer von dem
Hotel war. Okay, oder ob der es vielleicht selber. Oh shit, okay.
Hey Christoph,
sag.
2021 wird nicht nur das super Wahljahr, sondern auch das super Sportjahr.
Oh Gott, stimmt. Alles, was im letzten Jahr war.
Wurde alles einfach nur verschoben. Also EM vom 11. Juni bis zum 11. Juli.
Krass, genau im Monat.
Olympia in Tokio vom 23. Juli bis zum 8. August.
Stimmt, Ende Juli, du hast recht, ja.
Und das, also.
Krass, wie du die Daten alle drauf hast.
Ich habe es mir eben nochmal angeguckt, weil ich wollte wissen, wie viel Pause zwischen EM und Olympia ist. Also gut 2 Wochen.
Immer durchatmen.
Aber es wird, glaube ich, sehr, sehr interessant. Also, das hat auch Auswirkungen natürlich. Die Bundesliga spielt schon wieder.
Stimmt,
am 2. Januar war der erste Spieltag.
Und zwar alle Spiele irgendwie an jedem Tag geballert.
Ja.
Oder? Also, das war ganz geil.
Ich glaube, alle Fußballprofis in Deutschland trauern ihren Dubai-Urlaub nach, den sie ja sonst obligatorisch über die Jahreswende machen.
Geil. Stimmt, Dubai ist deren Urlaubsparadies. Du hast vollkommen recht.
Ich glaube, die kommen sich richtig verarscht vor, dass sie am 2. Januar...
Was soll Dubai sagen? Der arme Dubai, Mensch. Wo ist denn das? Ist das in einem Song oder hat er das... Oder hat er das mal erzählt, dass Shindy, der hat sich auch, der ist wirklich aus einem Song, wo er über seinen eigenen Flavor spricht, den er sich in Dubai machen lässt.
Ich kann mir auf jeden Fall Shindy in Dubai sehr gut vorstellen.
Das ist wahr. Du, aber ich kann mir da auch ganz gut Mats Hummels vorstellen. Also das ist,
alle waren sie eigentlich schon da.
Aha.
Und über wen wir natürlich jetzt sprechen müssen, weil es könnte der letzte Podcast werden, in dem Tasmania Berlin
die
Negativserie für die meisten Spiele am Stück nicht gewonnen hält.
Oh,
war das jetzt richtig ausgedrückt?
Das war meine Art der Formulierung,
okay.
Ein bisschen klausuliert, aber wie auch häufig bei mir, richtig.
Also 31 Spiele hat Tasmania Berlin mal geschafft, nicht zu gewinnen.
Mhm.
Und Schalke, der große FC Schalke 04, die Königsblauen, sind kurz davor, diesen Rekord einzustellen. Die stehen bei 30, haben jetzt im ersten Spiel nach 2020, Wahnsinn. Rechnen wir jetzt.
Ja genau, nach 2020.
Ja, 1 nach 2020.
Das könnte so eine dauerhafte Rechnung werden, so wie Christus.
Christus ist out.
Ja, absolut.
Jetzt ist Corona. Ja, 1 nach Corona.
Ist jetzt geil.
Und wieso sollte es dann besser für die Schalker weitergehen, als das letzte Jahr aufgehört hat? Sie haben 3-0 gegen Hertha verloren.
Aha.
Und jetzt ist es wirklich nur noch ein Spiel. Sie spielen am Wochenende, wenn ich mich nicht täusche, gegen Hoffenheim.
Oh, okay.
die auch nicht blendend drauf sind, die waren schon mal besser drauf in den Jahren. Aber so wie die Schalker gespielt haben mit ihrem neuen Trainer Christian Groß, was weißt du eigentlich über den?
Der hat irgendwo in der zweiten Liga trainiert, in der Schweiz, meine ich. Und er sieht ein bisschen aus wie eine weniger versoffene Michael van Gerwen-Karikatur.
Ja, er könnte der Vater von Michael van Gerwen sein. Hast du eigentlich völlig recht.
Ist der so alt?
Ja, der ist schon alt.
Oh, okay, krass.
Ich weiß nicht genau, wie alt, aber der ist über 70.
Und hilf mir, wo hat der mal trainiert? Wieso kannte ich den Namen schon vorher?
Der war, du willst ihn aus seiner Zeit zuletzt in Saudi-Arabien kennen.
Oh,
da war er nämlich Trainer. Aber ich glaube, er war auch in der Bundesliga beim VfB Stuttgart Trainer.
Alles klar.
Ist jetzt dünnes Eis.
Das fühlt aber sich
doch,
für mich richtig
an. Er war beim VfB. Er hatte eine Station in Deutschland, war da jetzt aber auch nicht übermäßig erfolgreich. Mhm. Und eigentlich wundern sich alle, wer kam jetzt auf die Idee?
Hm. Ich kann dir sagen, das habe ich jetzt nämlich gerade mal checkt, weil Schalke ja schon ein Thema ist, also das ist ja was Historisches und so US-Seiten gucken ja immer auch auf historische Sachen. Mhm. Die letzten Artikel zum FC Schalke bei der New York Times. Der letzte Artikel ist, Stevens has Schalke on a roll. Der ist aber von 2012. Und Magath, unter Magath war Schalke noch ein richtiges Thema. Also Magath 2010, echt? Da gibt es 2-3 Artikel.
In der New York Times?
In der New York Times. Ich habe ein Jahresabo für, ich glaube, für 24 Euro. Ihr habt so einen Deal gesehen. Und den habe ich abgeschlossen.
Und da kannst du quasi jetzt im Archiv Schalke eingeben und der spuckt dir alle Artikel aus.
Exakt, ach, ist ja so ist es. Exakt so ist es. Deshalb, sorry, jetzt bin ich abgekommen. Ja, Christian Groß, ist das gut oder schlecht? Das bist du besser als ich.
Also ich schließe mich jetzt mal den Schalkern aus meinem Umfeld an, die alle nur gesagt haben, what? Also, aber die andere Frage, die man dazu stellen muss, bei wem hätten sie denn gesagt, super? Oder, der rettet jetzt alles. Wer Tuchel ist raus, haben wir auch noch auf dem Set.
Stimmt, ja, wurde entlassen, ja.
Pochettino ist der Nachfolger.
War der für Schalke? Also hat man da kurz kokettiert und gesagt, Gazprom macht's möglich? Nee.
Das wäre natürlich ein Move gewesen, aber ich glaube auch Gazprom gibt Schalke nicht mehr so viel Geld. Also die haben auch langsam, glaube ich, eingesehen, dass es mit dem Geld auf Schalke alles ein bisschen eine leicht entzündliche Nummer ist, was die Scheine angeht. Aber naja, ich glaube nicht. Also das hätte Tuchel ja auch nicht gemacht. Der geht ja nicht von PSG zu Schalke.
Ja.
Also da muss man erstmal empfinden.
Wer geht da hin? Also das ist ja wirklich...
Christian Groß, ich weiß es nicht. Und auch wie die Schalker dann gespielt haben. Ich habe das Spiel gesehen.
Oh,
die ersten 20 Minuten haben sie echt gut gespielt und mutig, aber dann war es einfach wieder Schalke. Und ich sehe da echt schwarz.
Und dabei war der Gegner härter. Alle haben geunkt und gesagt, oh, jetzt passiert es, jetzt gewinnt sie mal.
Der Big City Club.
Ja.
Big City Club.
Nee, ich glaube echt, dass also mit Schalke, inzwischen finde selbst ich das gar nicht mehr witzig. Ich habe jetzt mit Schalke
traurig,
wirklich keine sonderlichen Sympathien, aber die Spieler tun mir total leid. Also sobald die ein Gegentor bekommen, da siehst du den wirklich allen an, dass jetzt Panik, Kopf ab und das war's. Also ich glaube echt, dass das Jahr für Schalke, das wird sich so fortsetzen.
Also Lothar hat gesagt, sie können es nicht mehr schaffen, habe ich gesehen.
Der Lothar, den du im englischen Garten getroffen hast?
Das stimmt, der ist uns im englischen Garten entgegengejoggt. Ich war gestern im englischen Garten mit Schmiso auf Abstand spazieren und ein Lothar Matthäus macht das, was ein Lothar Matthäus machen muss, wenn er spazieren geht. Er macht... Er hat quasi, der war nicht spazieren, sondern er war joggen, also der war unterwegs am Rennen, aber er hat, als er an uns vorbeikam, hat er...
Hat er aber nicht persönlich genommen, oder?
Ja, immer so, wie es kommt. Also Schmiso ist außen gelaufen, wo Lothar vorbei ist. Deshalb, ich habe es ja nicht abbekommen.
Also Lothar sagt, Schalke steigt direkt ab. Ja. Hab ich das Zitat gelesen.
Ja. Korrekt, ja.
Vielleicht wird es ein Mann verhindern können, den die Schalker lieben. Bis heute.
Hennes.
Nee, Hennes. Sead Kolasinac.
Okay.
Der kommt nämlich vom FC Arsenal zurück, ist ja bei den Schalkern in der Jugend ausgebildet worden.
Aha.
Das hat dann, glaube ich, auch mit 18 schon in der Bundesliga Stamm gespielt. Und wie das ist mit hochtalentierten Spielern auf Schalke, so wie das bei Özil, bei Sané, bei Neuer war, irgendwann wird er abgejagt.
Ja.
Aber bei Arsenal lief es jetzt nicht so gut für ihn. Und er kommt jetzt zurück. Und er hat...
Die gerade? Ist ein Transferfenster?
Ja, ganz normal.
Ah, okay.
In diesem Jahr ein bisschen anders. Also die haben ihn, glaube ich, schon vor 5-6 Tagen verpflichtet. Mhm. Aber er darf erst an diesem Spieltag spielen. Also gegen Hertha durfte er noch nicht spielen, weil es irgendwie mit der Spielberechtigung in diesem Jahr, weil alles ein bisschen auf den Kopf gestellt ist, anders läuft.
Mhm.
Aber Sead Kolasinac, und jetzt sage ich dir was, was ich ernst meine,
ja,
der ist so ein Mentalitätsmonster.
Okay.
Und der verkörpert auch das, was, glaube ich, alle Schalke-Fans sehen wollen. Ah. Der ist so ein Kampfschwein. Ah. Und das hat er einmal. Und deswegen muss ich da denke ich immer unweigerlich dran, wenn ich seinen Namen höre, unter Beweis gestellt, dass er wirklich ein Kämpfer ist. Er war natürlich, als er in Arsenal bei London war, dick mit Mesut Özil befreundet.
Mesut, Junge!
Und es gibt ein Überwachungsvideo, das die beiden zeigt. Mesut hat ihn wohl häufiger mit zum Training genommen, in seiner Mercedes G-Klasse.
Okay.
Und sie stehen irgendwie am Wegesrand von so einer ganz kleinen Wohnstraße. Und dann hält ein Roller an mit zwei Typen drauf. Beide haben einen Helm auf. Und der eine hat ein riesen Messer in der Hand. Also wirklich so eine riesen Klinge. Und
okay. Was
macht Kolasinac? Er steigt aus, macht die Tür auf, stellt sich so vor, sie nimmt die Fäuste vors Kinn und ist sofort kampfbereit. Özil natürlich im Auto, wahrscheinlich abgeschlossen. Aber Kolasinac geht dann auf Jagd und will die beiden, der Typ mit dem Messer, der weiß auch gar nicht, was macht, warum steigt denn der jetzt aus?
Der wollte nur ein Brot schmieren oder was?
Der muss eine Pussy sein.
Scheiße.
Und der mit dem Messer, der steht dann auch und dann haut er ihm so mit dem Messer so auf den Oberarm, aber Kolasinac, der zuckt kein Stück zurück und geht dann auf die zu, wirklich wie so ein Berber und jagt die so ums Auto. Und schlägt sie tatsächlich in die Flucht.
Okay, ich kenne die Geschichte wirklich gar nicht. Das ist ja geil.
Das ist ein mega geiles Video. Das ist damals auch echt rund gegangen, weil alle gesagt haben, Kolasinac, absoluter Ehrenmann.
Der sieht doch aus, als wenn er zuhauen kann.
Ja,
Halleluja.
Kann er.
Shit, der war ja Leon Goretzka, bevor Leon Goretzka war, oder?
Ja, der ist ein absoluter
richtiger Atze.
Kämpfer, ja.
Der sieht ein bisschen aus, shit, heute kommen Leute nicht gut bei weg, der sieht ein bisschen aus wie die unversoffene Variante von dem Typen, der bei 60 seit 100 Jahren spielt, der Stürmer.
Sascha Mölders.
Hier auf dem Foto sieht er aus wie die nüchterne Variante von Sascha Mölders.
Ja, oder Benzema, finde ich auch ein bisschen.
Oh, stimmt, du hast recht, ja.
Krass. Sead Kolasinac, der verdiente bei Arsenal wohl 9 Millionen im Jahr.
Sead Kolasinac.
Ja, Wahnsinn, habe ich gelesen, das wird Schalke natürlich niemals bezahlen können.
Wow.
Da wird es irgendeinen Weg gegeben haben, aber ich finde es schon mal
krass.
Das finde ich ein sehr guter Move.
Krass.
Von Schalke.
Weil das ist, ja, gut,
ich
wenn
glaube,
der, so, ja.
Der kann halt echt nochmal so ein bisschen, gut, der ist jetzt Linksverteidiger, der wird jetzt nicht 10 Tore in der Rückrunde schießen, aber ich glaube, der kann der Mannschaft nochmal so ein bisschen Leben einhauchen.
Ja, irgendwas musst du ja tun. Also man hat ja bei den Baum hat ja auch so ein bisschen Spirit versprüht und man dachte, okay, das hilft dem Team. Hat's überhaupt nicht. Denn für dieses eine Spiel, Hüb Stevens, selbst das hat nicht mal die Streak gebrochen. Keine Ahnung, ob man den nicht vielleicht hätte nochmal länger sitzen lassen sollen. Einfach weil der halt auch sowas verkörpert. Ich glaube da ja auch nicht dran, aber das ist diese Doppelpass-Diskussionsebene. Und genau da muss man ja irgendwas tun, weil die können sich ja selber nicht mehr ernst nehmen, nach so vielen Spielen als Sportler.
Und stell dir mal vor, du weißt, das Spiel war am Samstag, das ist das Entscheidende. Und das wird, wenn du es verkackst, einen Rekord einstellen, den so schnell auch keiner dir wieder abnimmt. Also du wirst ewig aus dieser Versagermannschaft sein von Schalke, die damals es echt geschafft haben, über 2 Jahre hinweg kein Spiel zu gewinnen.
Und was auch sicher ist, du bist, also das wird, das erste Thema sein, was sein Spot bucht im Jahresrückblick 2021. Also da hat Lanz sofort die Einladung ausgesprochen für den großen Jahresrückblick. Irgendeiner von
Ralf Fährmann und Marc Uth sitzen da bei Lanz und müssen sich nochmal anhören, wie scheiße sie eigentlich waren.
So sieht's aus. Ralf Fährmann ist übrigens großer NFL-Fan.
Ja, stimmt.
Der muss da eingeladen werden. Also ich glaube, das kann am Samstag schon klar werden. Shit, das gucke ich mir dann an, das Spiel. Das habe ich jetzt gerade beschlossen.
Aber also ich glaube tatsächlich, dass es am Samstag nichts werden wird mit den 3 Punkten.
Mhm.
Aber ich freue mich dann ehrlich gesagt auch für die Schalker, wenn, das wird ja diese Saison irgendwann noch. Also sage ich jetzt einfach mal. Irgendwann,
die haben fast ein Kalenderjahr voll, oder? Das ist ja ziemlich genau durch Corona auch fast ein Kalenderjahr her. Das war,
ich weiß gar nicht, in welchem Monat. War es echt Januar?
Ich meine, es war Januar.
Ein Kalenderjahr, das ist schon echt übel.
Ich weiß, ich habe es mal irgendwann gelesen für den Podcast und da ist mir klar geworden, das war kurz vorm Super Bowl. Dass das letzte Spiel quasi gewonnen wurde. Also, ja.
Für die echt keine einfache Situation. Aber, liebe Schalker, irgendwann kommt der Tag und ich glaube, dann freut man sich, das kann ich aus Kölner Fanerfahrung sagen, doppelt und dreifach, wenn man da mal gewinnt. Und dann fühlt sich auch ein 2-1 gegen Bielefeld an. wie der Champions League-Sieg.
Geile 2-1 gegen Bielefeld, das ist schön. Ich muss noch sagen, Sascha Mölders, ich mag ihn sehr. Ich finde den sehr feist. Der ist.
Ist so ein bisschen. Eigentlich schade, dass er nie mit Sandro Wagner zusammengespielt hat. Die zwei im Sturm, das ist ein geiles Duo.
Das ist eine Renaissance alter Fußball-Couleur, würde ich sagen. Oh ja. Einfach, weil da steckt einfach viel Gutes, Altes drin. Und man muss sagen, das, was das ja sonst ja nicht mehr gibt. Also vielleicht war das bei Kolasinac ja auch wirklich so ein Motiv, dass er gesagt hat, scheiße, ich habe jetzt 18 oder 25 Millionen verdient, jetzt spiele ich mal nur noch für zwei oder für eine. Die sind halt immer bei ihrem Verein geblieben. Also Mölders ist halt immer da geblieben. Und ich glaube, der hätte auch eine Chance gehabt, mal wegzugehen bei 1860. Also der war mal sehr stark.
Ja, der hatte, also ich glaube, da waren sie noch in der zweiten Liga. Mhm. Ist auch ewig lang her. Ja. Hatte der echt eine gute Torquote.
Absolut.
Und eigentlich so ein Stürmer, also Schalke hätte den geholt.
Schalke hätte den sofort genommen mit Kussern. Du, vielleicht auch der FC Köln. Also wie hieß denn dieser große Stürmer, sorry, jetzt komme ich ins Schwelgen, den ihr mal hattet, so eine Kante.
Der Österreicher.
Der hatte so einen serbischen Namen.
Ach,
oder so.
Novakovic.
Novakovic, ja.
Milivoje Novakovic.
Und der war auch gut, tatsächlich.
Der, der war auch gut am Glas.
Ist denn so?
Ja, der ist...
Guck, da siehst du.
Der war aus einer richtig geilen Mannschaft, was jetzt das Glasheben anbelangte. Er wurde irgendwann mal mit ziemlich zu viel im Straßenverkehr angehalten.
Nein.
Und es gab dann so ein bisschen Theater, aber nur kurz, dann war er aus der Schusslinie, weil Miso Bretschko,
den kenn ich nicht.
Rechtsverteidiger, ist dann irgendwann zu Nürnberg gegangen. Der ist von Holger Stanislawski damals zum Kapitän gemacht worden, wo alle sich dachten, hey, wussten gar nicht, dass der für die erste Elf geplant
dass der da ist.
Geil. Hat dann, glaube ich, eine Woche, nachdem er zum Kapitän ernannt worden ist, am Kölner Heumarkt sein Auto völlig dicht im Gleisbett der Straßenbahn geparkt.
Nein, wie geil.
Ist aber Kapitän geblieben. Also,
tja.
Hat man so ein bisschen den Spirit der damaligen Mannschaft wiedergespiegelt. Aber Novakovic, Nova Goal war richtig geil.
Der war wirklich gut. Der hat mal, warum auch immer, den habe ich echt, der hat mal auch ein paar Spiele ganz im Alleingang entschieden. 3-4 Tore teilweise gemacht.
Der hat mal in der Allianz Arena 2 Tore gegen Bayern geschossen. Der FC hat 3-2 gewonnen und es war ein Karneval. Und alle Kölner Fans waren verkleidet in der Allianz Arena.
Oh.
Das war richtig schön, ist aber ganz lange her.
Das war mein letztes Spiel in der Allianz Arena und dann kann ich den Fußballausflug beenden, als ich mit Buschi zusammen haben wir für Braun den Rasier-Weltrekord in der Allianz Arena eingestellt. Und,
Wie lief das ab, ganz kurz, für alle, die es damals nicht mitbekommen haben?
Das war, da war ich so, da habe ich meiner Family ein Foto geschickt, weil ich ein bisschen stolz war. Ich war im Stadionmagazin des FC Bayern erwähnt. Ja. Wir waren so ein bisschen die Schirmherren. Bart oder kein Bart, jeder hatte ein Team, Buschi natürlich das kein Bart-Team.
Ja.
Und dann wurden von so einem Barbier in einer Stunde, ich meine, 25 Leute rasiert. Und bei mir war halt der erste Spatenstich. Man hat quasi so ein bisschen so.
Haben Sie dir komplett den Bart?
Nein, ein bisschen was weggezwirbelt. Okay. Also der hat es schön gemacht und da waren dann, da waren 30 oder 40 Leute, die sind in die Allianz Arena gekommen, die wurden da eingeladen, durften das Spiel in der VIP-Loge sehen und die haben was von ihrem Bart geopfert, die wurden quasi geschoren.
Und das war ein Weltrekord, 25 Leute in einer Stunde.
Ich war auch ganz erschüttert, dass das nicht mehr ist, aber ja, das war ein Weltrekord. Also der hat nicht mal nur angesetzt und rübergezogen, der Barbier, sondern der hat so einen schönen Schnitt gemacht und deshalb, das war ein Köln-Spiel, da hat der FC Köln gegen den FC Bayern gespielt, ja.
Jetzt, wo du das gerade sagst, mein großer Traum ist es ja, mit irgendeinem Rekord im Guinness-Buch zu stehen.
Oh!
Ist mir auch völlig egal, was für einer. Also je absurder, desto besser.
Der Rasierrekord war schnell erreicht.
25 in einer Stunde.
Fand ich auch, war wirklich...
Das kriegen wir hin.
Absolut. Den sollten wir einstellen können.
Vielleicht finden sich ja 26 Suppis, die sich bereit erklären würden. Wobei aktuell ist auch scheiße, mit der Maske zu rasieren.
Das stimmt. Und wir müssen, das habe ich gelesen, ich erwähne ihn wenigstens kurz, weil er hatte Angst, in der Mailflut unterzugehen. Und weil er so einen schönen Namen hatte, Schünemann, der hat irgendwie Interesse geweckt beim Scrollen. Und der hat eine richtig lange Mail geschrieben, aber der fühlt sich na nicht unverstanden, aber der sagt, wir sollen uns was anderes überlegen als Suppis, weil der ist 25, der hatte irgendwann mit Rechtswissenschaften oder so studiert und meinte, ihr habt doch nicht nur 10- bis 16-Jährige als Fans, ich fühle mich als Suppis, fühle ich mich nicht richtig abgeholt. Auch in meinem Bekanntenkreis gibt es eine Menge, die euch hören und wir sind keine Suppis. Wir,
echt?
Ja, da, also.
Ich habe mich jetzt so daran gewöhnt.
Ich auch voll, aber ich stelle hiermit
mal. Ich habe den Begriff richtig in mein Herz geschlossen.
Tito, ich stelle hiermit mal zur Disposition. Fühlt sich denn noch jemand wie Marvin und sagt, nee, Suppis ist mir zu kindlich. Ich bin eher so, ich habe schon drüber, Suppenkasper ist halt auch nicht sonderlich schmeichelhaft. Ich weiß
Suppen
nicht.
Sind toll.
Suppen sind toll.
Gerade jetzt.
Absolut.
Liebe Suppis.
Absolut.
Also ihr könnt natürlich gerne weiter Vorschläge schicken und uns vom Gegenteil überzeugen, aber für uns seid ihr liebevoll genannte Suppis.
sportsupport@ran.de. Also wir lesen euch und freuen uns über jede Mail.
Bevor wir jetzt über die Playoffs reden in der NFL, würde ich gerne noch eine Sache einschieben.
Leg los.
Die mich in den letzten Tagen sehr gefesselt hat.
Ja.
Wie jedes Jahr um diese Zeit, die Darts-WM.
Oh.
Ich weiß, gar nicht deins, haben wir schon mal kurz darüber geredet. Ja. Wir haben das ja auch schon mal übertragen. Also nicht die WM, aber ein
auf German Schalke.
Masters.
Das war ein World Record.
Ja, das war ein Rekord.
Stehen wir da eigentlich, da wurden wir ja nicht mit erwähnt. Das war eigentlich nur da. Wieso sind wir da nicht erwähnt? Wir haben da teilgenommen.
Ich weiß nicht. Elmar hat es jetzt bei The Zone, der hat ja da wieder kommentiert, hat es mal erwähnt, dass das.
Ist da musste ich
nämlich
noch
schmunzeln, als er das, also die Geschichte erzählt hat, von, weil The Zone macht das auch echt gut mit den Einbindungen der Zuschauer.
Ja.
Und einer hat gefragt, sinngemäß, wäre es nicht geiler, wenn statt Ali Pally, wo glaube ich knapp 3000 Leute reinpassen, das in einer riesen Arena wäre. Und da hat Elmar gesagt, ja, größer ist nicht immer besser und hat dann das Beispiel Schalke genannt, da waren 22.000.
Waren das so viele damals? Mhm. Krass.
Aber ein Fußballstadion, muss ich ihm auch recht geben, ich fand das war zu groß, weil
ja, es verläuft sich.
Ja, es war wirklich, also von der Atmosphäre her war das schon krass und war mega laut vor allem. Ich weiß nicht, wie wir oben standen an dem Moderationstisch und wir haben einfach nichts verstanden.
Und wir waren mega weit weg, also es war wirklich laut, voll.
Aber es war geil und die jetzige Darts-WM war wirklich wieder ein Highlight. Also nicht nur das Gabriel Clemens, der auch in der Lanxess Arena, da warst du glaube ich nicht dabei letztes Mal.
Nee, Lanxess war ich schon nicht mehr dabei. Nee. Ja.
Hat er im Finale gegen Peter Wright verloren? Und da war Gabriel noch wirklich nicht auf dem Schirm der Leute.
Mhm.
Und jetzt hat er, das ist jetzt schon wieder ein bisschen her, ich glaube 28. Dezember war es, hat er aber Peter Wright, den amtierenden Weltmeister, aus dem Turnier genommen. Ist dann in der nächsten Runde leider rausgeflogen, aber das war schon mal ein richtiges Ausrufezeichen. Und der Gewinner in diesem Jahr.
Das ist ein Durchtrainierter, habe ich gehört.
Ja, weißt du warum?
Sag.
Der war früher Rugby-Profi.
Nee.
Ja, der ist jetzt glaub ich, 34 Jahre alt und bis vor ein paar Jahren war er echt Profisport. Also, das ist ja immer witzig, wenn man sagt, der war jetzt Dartspieler und
es
war früher Profisportler. Nein, der ist deswegen so durchtrainiert und hat keinen Hals, weil der Rugby-Spieler war. Waliser ist er, Gervin Price ist sein Name. Price, und der war echt ein guter Rugby-Spieler. Hat es dann aber leider nie geschafft in die Nationalmannschaft.
Mhm.
Und deswegen hat er gesagt, nee, das höre ich auf. Und er hat 2010 angefangen, Dart zu spielen. Was?
Ah, der spielt schon so lange, okay.
Genau.
Okay.
Und er nennt sich immer der Grinch, weil er quasi kein Dartspieler ist, aber die Preisgelder den Dartspielern klauen
will. Ah, okay, geil.
Ist auch nicht so der beliebteste, glaube ich, im Feld, weil er schon sehr extrovertiert ist und wenn er eine 180 wirft, dann gibt es ein Erdbeben, weil er dann wirklich in Hacker-Manier, sage ich jetzt mal, wirklich alles rauslässt.
Okay.
Aber er hat es ganz abgezockt gemacht im Finale gegen Gary Anderson, der schon zweimal Weltmeister geworden ist. Der Schotte, den man nicht versteht, mit dem ich auch schon mal ein Interview machen musste und einfach nur genickt habe und dachte, irgendwann fängt er schon an zu sprechen. Da verschiebt man auch was. Hat gewonnen und das war wirklich, also mich fasziniert dieser Sport immer wieder.
Okay.
Jetzt war es natürlich ein bisschen tragisch, dass keine Fans da waren.
Wie viel weniger Spaß hat es dir denn dadurch gemacht oder hat es mehr Spaß gemacht?
Also es wurde,
interessiert mich.
Bei einer 180 wurde dann künstlich Jubel eingespielt.
Ah, das aber Russ Bray war mit dabei.
Die Caller standen immer schon noch da.
Ja.
Und interessanterweise, hat Elmar auch erzählt, fand ich auch sehr, sehr spannend. Am Anfang haben die Spieler diesen Jubel, der dann zugespielt worden ist, auch gehört.
Mhm.
Aber dieser Mann, der dann quasi an den Tasten sitzt, der hat manchmal nicht ganz genau gesehen, ja, wo ist denn der Pfeil jetzt rein? Und wenn er ein Double Out brauchte, ja, eine 16, und der Pfeil war dann einen Millimeter daneben und er dachte sich, oh ja, Jubel.
Er wollte rechtzeitig sein, ja.
Dann haben die Spieler auch schon abgeschaltet. Und das ist dann sogar so weit gekommen, dass einer einen Pfeil geworfen hat, sein zweiter war das, glaube ich, ganz knapp daneben. Mhm. Der Typ an den Tasten dachte sich, ah, der ist drin, drückt Jubel. Und du siehst den Spieler schon durchschnaufen. Und dann sagt der Caller aber, sorry, der ist nicht drin. Und dann hat er das Spiel sogar noch verloren. Und dann wurde es geändert, dass immer so ein Grundrauschen in der Halle war, aber nicht mehr diese Euphorie-Ausschreie, kein Jubel mehr. Also es war halt ganz, ganz bescheuert eigentlich, aber auf der anderen Seite auch total nachvollziehbar, weil wenn du Menschen jubeln hörst, denkst, okay, der ist drin, dann gehen die halt auch für Sekunden aus ihrem Fokus raus und schnaufen durch. Und das war halt in dem Fall für den einen Spieler, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, war es aber dann turnierentscheidend.
Krass. Ach, das war so ja das Entscheidungsspiel für ihn.
Er, hat am Ende dann verloren.
Ja, wow.
Also das war interessant, was man halt über diese technischen Neuerungen oder Änderungen dann alles für neue Probleme kriegt. Aber wie gesagt, ich finde das absolut irre, dass die so präzise, und die sehen ja jetzt wirklich nicht aus, als würden sie irgendwas für ihren geistigen oder körperlichen Zustand tun, ohne das jetzt böse zu meinen. Also wären sie beim Mentaltrainer zweimal die Woche. Ja, ich glaube, die gehen halt zweimal in die Woche in die Kneipe, treffen sich da mit Kumpels, trinken Bier und werfen ohne Ende Pfeile.
Ja.
Und das mündet dann darin, dass der Gewinner tatsächlich 500.000 Pfund mit nach Hause
genommen hat. Ich wollte jetzt gerade fragen, 500.000?
Wow. Gervin Price, der ist jetzt in der Order of Merit, die in der Weltrangliste, die wird ja nicht nach Punkten, sondern nach Preisgeldern bemessen. Ah. Ist er jetzt das erste Mal... Ja, krass. Klar, er das erste Mal überhaupt auf Platz 1. Das erste Mal, glaube ich, seit 7 Jahren, dass Van Gerwen nicht mehr auf der 1 ist.
Alter, ehrlich?
Mhm. Ja. Krass. Der ist im Viertelfinale gegen Dave Chisnell. Den kennt eigentlich in Deutschland, glaube ich, keiner. 5-0 rausgeflogen.
5-0? Ja.
Chizzy hat eben richtig die Hosen ausgezogen.
Ich kenne nur The Chisnit von Snoop Dogg. Ist auf dem Doggy-Style-Album einer der sehr guten Songs. Das kann ich zu beitragen.
Aber ich merke schon, die Liebe zum Dart, die wird bei dir nicht mehr durchschlagen.
Wahrscheinlich nicht.
Wundert mich eigentlich. Normalerweise hast du doch für genau sowas hast du doch ein Herz.
Voll. Ich weiß auch nicht warum, aber das ist einfach, ne, das habe ich auch wirklich, das habe ich schon zu Zeiten, als ich noch zu Hause war. Wie lange? Das ist jetzt so 10 Jahre, würde ich sagen, so ein großes Ding, oder? Dass das an Weihnachten immer, dass das an Weihnachten wirklich immer ein Thema war. Nee, da muss ich sagen, das fand ich immer nicht. Golf dagegen, was man, glaube ich, was für jemand, der beide Sportarten nicht mag, ähnlich langweilig daherkommt. Golf hat mich schon immer fasziniert. Das schon immer nicht. Also Darts.
Ja, es ist. Aber guck mal, es ist die perfekte Fernsehsportart.
Findest du echt?
Ja.
Ja.
Weil, also die Regeln schnell, sind
die Regeln
super
sind
schnell
easy.
Erklärt.
Ja, voll.
Du hast diesen Splitscreen, du hast den Spieler, du hast das Board, du siehst genau, wann er wirft. Also ich finde das schon.
Stimmt.
Wenn man fürs Fernsehen eine Sportart hätte konzipieren müssen, dann hätte diese ausgesehen wie Darts.
Hast du recht. Das ist vollkommen wahr, weil du bist nah an den Augen dran, du siehst die Emotionen.
Ja, ist schon geil. Ich mag das. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Dart-WM und ich hoffe, dass wir das nochmal übertragen irgendwann.
Vielleicht im nächsten Jahr. Für mich dann auch mal ein neuer Versuch. Die spielen aber ja sonst zwischendurch im Jahr, also diese Schalke-Sache, wo wir dabei waren, die wird das ganze Jahr über schon praktiziert.
Genau. Ja. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es dieses Jahr aussehen wird.
Ja.
Ist, glaube ich, den Verantwortlichen auch noch nicht klar, aber irgendwann kommt es zurück. Und bei der WM wollten sie am Anfang auch mit Zuschauern spielen, durften sie ja, glaube ich, auch die ersten zwei Tage, bis die Regierung von England gesagt hat, nein, wir machen jetzt nochmal den harten Lockdown, dann durften vielleicht auch besser so keine Fans mehr dorthin.
Oh, Ali Pally.
So, Christoph, jetzt aber zu was dich mehr begeistert, wo dein Herz für schlägt.
Ja.
Zum Football, zum Eiförmigen. Und der Mann dreht schon die Sanduhr um. Er hat heute zwei mitgebracht.
Dass wir nicht zu lang werden. Genau, 3 Minuten. Ich habe die Sanduhr nicht erstmal mitgenommen. Ich habe uns zur Sanduhr geholt. Das ist die 3-Minuten-Sanduhr und das ist die 15-Minuten-Sanduhr.
Und die hast du gerade umgedreht. Richtig, wir haben jetzt 15 Minuten Zeit,
so lange,
über Football zu reden.
Ich glaube, so lange müssen wir ja nicht. Also das ist glaube ich, unnötig. Ich habe ja schon diesen Nacht-Podcast, wo ich alles rausgesammelt habe.
Den habe ich mir übrigens nicht angehört.
Das ist auch besser so. Das ist auch absolut besser so. Ich komme ja so spät zum Punkt. Punkt. Ich hatte mir vorgenommen, so ein bisschen so einen kleinen Abriss der Saison zu machen und das waren dann wieder 15 Minuten. Ich glaube, da hat man schon den ein oder anderen Hörer verloren. Ich hoffe trotzdem.
Verschreckt.
Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat und ein bisschen Aufschluss gegeben hat über das, was uns in den Playoffs erwartet.
Die erste Wildcard-Round mit 6 Spielen, ne?
Richtig, genau. Ja, das ist ja neu in diesem Jahr, dass ein Team mehr mit am Start ist pro Conference und deshalb gibt es 3 Spiele am Samstag und am Sonntag. Das ist schon ein hartes Programm, ey.
Ja, ja, ich darf ja für dich dann nach dem zweiten Spiel jeweils übernehmen.
Boah, das ist auch ein undankbarer Timeslot für dich.
Ich glaube, 2:15 Uhr.
Ja, genau, das ist korrekt. Aber du hast faktisch die besten Spiele, zumindest nach Meinung der Amerikaner.
Ist das so?
Ja, na, also eigentlich ist das so. Das
Washington gegen
Tampa.
Tampa ist also, das erste.
Richtig.
Und dann ist Steelers gegen Browns.
Korrekt.
Sonntag,
ja,
die späten. Warum sagen die, das werden die besten Spiele?
Sagen wir mal so, die Fernsehsender dürfen ja picken. Mhm. Und NBC kriegt immer das beste Spiel. Beziehungsweise NBC kann sich das Spiel aussuchen, was sie haben wollen. Die haben als erste das Pickrecht. Fox, CBS,
ist das
NBC.
Immer so?
Ja,
jedes
schon.
Jahr?
Ja,
schon.
Warum? Weil die wahrscheinlich am meisten Kohle dafür zahlen,
okay,
dass sie in den Playoffs das Spiel übertragen dürfen. Und deshalb, es fängt immer eigentlich mit der schlechtesten Partie an. Das war über Jahre immer die Bengals oder die Texans, also Samstagabends das erste Spiel. Mhm. Und die Abendspiele sind immer eigentlich die besten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das dieses Jahr die besten Spiele sind. Washington gegen Tampa. Eigentlich erwartet man, dass der ziemlich klar wird. Aber Brady hat halt NBC dazu bewogen, dieses Spiel auszuwählen.
Ja, okay. Ja gut, Brady ist halt ausschlaggebend. Aber vielleicht dachten die sich bei NBC auch Chase Young.
Oh ja. Hast du gesehen, dass er vom Feld gelaufen ist und gesagt hat, ich will Tom. Das fand ich ganz geil.
Das ist schon geil.
Ja,
der ist
voll.
Jetzt schon eine Bereicherung. Da weiß man, da kommt in den nächsten 7, 8 Jahren kommen immer wieder geile Aussagen von ihm, oder?
Voll. Richtig guter Typ. Der macht tatsächlich, glaube ich, für so ein Team wie Washington, also nicht nur Sinn, sondern der ist eine Bereicherung, weil ich glaube, an so einem Typen können sich auch die Fans für ein paar Jahre erfreuen. Also die haben ja auch andere Spieler, die schon lange da sind, die sie in der ersten Runde gedraftet haben, aber die sind halt nicht so eine Sicht für eine Franchise. Der ist so ein bisschen, zumindest wirkt das jetzt so, nach dem, was er sagt und wie er sich in der zweiten Saisonhälfte präsentiert, so ein bisschen wie J.J. Watt für Washington.
Ja.
Also das ist tatsächlich, ja.
Haben wir nicht? Was frage ich denn? Wir haben ja nicht mehr geredet. Die Wutrede von J.J. Watt.
Oh ja, ja.
Als sie 4-11 dann, glaube ich, standen. Oder
4-11
müsste es gewesen sein.
5, genau, das war vor dem letzten Spiel, korrekt, ja.
Wo er nochmal richtig, war es jetzt eine coole Aktion oder war es den Mitspielern gegenüber ein bisschen assi? Weil ich verstehe immer, ich finde es auch cool, wenn Sportler sagen, nee, wir spielen ja als Teamkacke, aber das ist halt auch immer dann leicht gesagt, ja, die anderen. Also ich mache hier alles, nur die anderen verkacken das.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss sagen, da schwingen zwei Herzen in mir. Da ich ja J.J. Watt sehr mag, habe ich das erstmal als ganz cool empfunden und dachte so, okay, das ist der J.J. Watt, den ich mag. Aber im zweiten Gedanke dachte ich mir, okay, das ist auch ein bisschen ein Business-Move aus J.J. Watt-Sicht.
Vor allem, weil danach diese Trade-Gerüchte dann hochgekocht sind.
Also, richtig, ja.
Ob es nicht alles ein bisschen Kalkül war, weiß
und
man
du,
nicht. Ne?
Du gehst natürlich am Ende raus, wenn du jetzt weggetradet wirst, weil, also ich glaube, er will das eigentlich nicht. Und jetzt haben natürlich alle Fans dann ein schlechtes Gefühl gegenüber dem Verein. Und deshalb muss der Verein ins Kalkül ziehen, okay, jetzt J.J. Watt wegtraden, macht uns natürlich einen riesigen Shitstorm. Auch zum Beispiel die Szene, ich weiß, das ist jetzt wieder sehr suspicious, aber die sind beide vom Platz gelaufen, Deshaun Watson und J.J. Watt. Und dann gab es die Szene, wo eine Kamera hinter denen lief, das war jetzt vom letzten Saisonspiel. Und J.J. Watt hat sich bei Deshaun Watson entschuldigt und hat gesagt, we wasted one of your years. Und natürlich glaubt er das so, natürlich ist das auch so, aber natürlich macht er das exakt nur so, weil er weiß, dass die Kamera hinter ihm läuft. Und da
es gut aussieht,
exakt.
Natürlich. Ja.
Und da ist J.J. Watt schon, das ist mir so aufgefallen, in den letzten 1,5 Jahren macht er das alles schon sehr viel bewusster, was komplett logisch ist, weil er schon 8 oder 10 Jahre dabei ist, ich glaube 9, 8, 10 oder so in dem Dreh, dabei ist. Und das steht ihm auch zu und der bleibt trotzdem ein guter Typ, aber das sehe ich immer bei solchen Aktionen jetzt nach so vielen Jahren und das ja, das beschäftigt mich immer, aber trotzdem hängt sein Bild noch in meiner Wohnung, wie er sich damals die Nase gebrochen hat. Das hast du schon mal gesehen, dieses Bild, oder?
Ja, genau. Ja. Das zeige ich immer gerne, wenn Leute sagen, ja, JJ Watt kenne ich nicht. Einfach nur das Foto zeigen, Foto, dann stimmt, sagen alle so, ah, okay.
Aha, der, merke ich mir. Wenn er mich fragt, ich kenne ihn. Ja. Ich kenne ihn. Deshalb, es stimmt ja, also sie haben das Jahr von Deshaun Watson
verschenkt. Er hat die meisten Passing Yards
von
allen Quarterbacks.
Ja, richtig. Ich glaube, seine beste Rating auch noch.
4 und 11 ist halt, da müssen viele andere Dinge schiefgelaufen sein, abgesehen von seiner Person.
Das ist eigentlich faszinierend, weil die haben ja einen suited Receiver, die haben jetzt klar Hopkins weggegeben, aber hatten dann in der Breite 3-4 Jahre suited Leute und dieser Laramie Tunsil, der Tackle, den sie geholt haben vor anderthalb Jahren, der spielt, das war einer der besten Tackle der Liga, also zumindest auf 1-2 Positionen haben sie keine Fehler gemacht. Klar, die Andre Hopkins sollte man behalten, aber eigentlich ist es mir nicht so richtig erklärlich, warum die so viel schlechter waren dieses Jahr als im Vorjahr, weil Talent ist im Kader da.
Punkt. Der Trainerwechsel hat jetzt auch nicht wirklich
nichts gehabt. Nee, gar nichts. Deshalb, ich glaube auch nicht, dass der bleibt. Das ist doch Patricks Spitzel, mir fällt gerade nicht ein, wie er heißt. Romeo Crennel jetzt, genau. Ja. Ich glaube, der war Interims-mäßig gedacht und die haben auch schon andere interviewt. Die haben jetzt einen Patriots-Mann wieder geholt. Bill O'Brien war ja auch Patriots-Mann und die haben jetzt den Typen, der bei den Patriots, da war der nicht GM, das ist ja de facto Bill Belichick, der hat aber irgendeine Position im Office gehabt, der wird jetzt der GM bei den Houston Texans.
Und dann geht's vielleicht nächstes Jahr wieder bergauf und sie spielen Playoffs.
Schauen wir mal.
Du hast eben gesagt, das hat mich zum Nachdenken angeregt.
Oh, sag.
Dass NBC die Rosinenpicker sind.
Ja.
Und deswegen auch das Spiel von Sonntag auf Montag unserer Zeit genommen haben.
Oh ja, ja.
Steelers gegen Browns.
Ja.
Und ich habe eben schon, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, habe ich gesagt, irgendwie so, mein Gefühl ist, dass die Browns die Steelers raushauen.
Stimmt, hast du gesagt, ja.
Also das Eis für die Steelers ist gegen Ende der Regular Season immer dünner geworden. Ne?
Also ehrlich gesagt, sie sind schon geschwommen, ohne dass sie eine richtige Ausbildung hatten zu schwimmen, so sah es eher aus. Das sah eher aus wie Planschen. Das Eis war unfassbar dünn, sie sind nicht gut. Big Ben ist überhaupt nicht gut, hat seit dem Ravens-Spiel, da war er auf dem Injury Report mit beiden Knien, beide Knie wohl damals angeschlagen gewesen. Und scheinbar ist er seitdem nie wieder richtig fit geworden. Zumindest hat er doch Ian Rappaport mal erzählt, dass die Kniegeschichte immer noch eine ist. Und ich sag mal so, von den Partien in der ersten Runde ist das eine sehr, sehr gute Variante, dass das möglich ist. Das Einzige, was
mit dem größten Überraschungspotenzial, meinst du?
Korrekt. Upset-Potenzial ist da, weil die Steelers waren natürlich so stark in der Regular Season, auch wenn sie den schwachen Ausklang hatten, dass man jetzt den Browns nicht den ersten Playoff-Erfolg seit 94 zutrauen möchte. Aber es gibt halt eine schwere Bürde oder eine schwere Hypothek für die Browns. Deshalb, ich möchte immer noch nicht ausschließen, der ist schon lange nicht mehr aufgetaucht im Podcast. Unser Chef, Alex, der hat mich gestern angerufen und mir zum Geburtstag gratuliert und dem habe ich das auch gesagt. Ich möchte immer noch nicht ausschließen, dass NBC dieses Spiel auf Montagnacht verlegt. Weil bei den Browns ist Stefanski positiv getestet, also der Head Coach
ja.
Und Staff-Member von ihm auch. Und deshalb werden keine Coaches am Spielfeldrand stehen. Und natürlich.
Wie machen die das denn dann?
Ehrlich gesagt.
Wer steht da und hat das Sagen?
Das ist eine unfassbar gute Frage. Ich weiß es nicht. Das habe ich leider nicht in Erfahrung gebracht bisher. Ich habe nur im Zuge dessen gelesen, dass die Lions beim Spiel gegen die Buccaneers auch ohne ihren Headcoach an der Seitenlinie dastanden, was ich gar nicht mitbekommen habe. Das
der
war
auch
in
der
vorletzten
Woche.
Der auch auf der Covid-Liste war. Der war, glaube ich, nicht auf der Covid-Liste, sondern der war so ja nur auf der Safe-Liste. Also der war auf der Covid-Liste, richtig, aber der hatte selber nicht Corona. Und wenn man da das Spiel um einen Tag verschoben hätte, wäre der wieder eligible gewesen, das Spiel zu absolvieren. Da haben sie aber gesagt, nee, wir kacken drauf, wir absolvieren dieses Spiel. Und
ist eh egal.
Eben, natürlich haben sie das auch klar gemacht, dass sie da diesem Jahr leider drauf kacken müssen, auf Wettbewerbsgleichheit. Mhm. Aber, boah, also ohne Trainer ist schon echt, weil das kannst
du
auch nicht.
Ja, aber guck mal, es gibt doch jetzt genug technische Möglichkeiten, wie so ein Stefanski dann auch von zu Hause auf dem Sofa irgendwem Anweisungen geben kann, der sich dann als Schattencoach an die Linie stellt und dann Baker Mayfield die Ansagen macht.
Technisch jetzt übrigens so, ja, dass Stefanski zu Hause sitzt und man ihm Baker, also Baker, man Stefanski aufs Headset schaltet.
Ja,
weil,
oder so, direkt.
dann werden sie nicht erlauben, weil sie da ja auch restriktiv sind. Du darfst ja auch nicht die ganze Zeit mit dem Spieler sprechen, sondern 10 Sekunden vor Snap werden die Mikrofone, offiziell heißt es so, ausgeschaltet, sodass du nicht mehr kommunizieren kannst von der Seitenlinie.
Aber das wäre doch mal was, oder?
Das wäre sick.
Also wann, wenn nicht jetzt in so einer Situation? Die NFL macht doch gerne mal sowas Verrücktes, was Neues.
Das stimmt.
Und dann gibt es bei Twitter Bilder, wie er da zu Hause sitzt mit dem Walkie-Talkie auf der Couch und Baker anfunkt.
Das wäre halt schon ein sicker Move. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Thema Spielverlegung nochmal hochkochen wird. Also wenn ihr das hört am Donnerstag.
Also ein Tag mehr, dann wären die raus aus dem Programm.
Stefanski
ja?
selbst nicht, weil der ist positiv getestet, aber die Staff-Member, also ich weiß nicht, welche Staff-Member, das ist noch nicht bekannt.
Okay.
Das sieht man erst heute auf der Wobei, die Trainer stehen überhaupt nicht auf der Transactions-List. Also da muss man wirklich abwarten, ob es ein Reporter erfährt. Aber dann könnte man zumindest, also wenn Stefanski positiv ist, gehe ich davon aus, dass der Offensive-Coordinator, dass der auch nicht an der Seitenlinie stehen darf, weil der im Contact-Tracing einer von denen sein wird, die zu viel Kontakt hatten. So, und wenn man wenigstens einen Tag verschiebt und dadurch der Playcaller, der Offensive Coordinator, wieder eligible wäre, an der Seitenlinie zu stehen, dann würde da einer sein, der das schon mal gemacht hat. Sonst ist es halt so, dass die Putzfrau, die nicht schnell genug auf den Bäumen ist, hingestellt werden wird und dann heißt es, mach du mal. Deshalb würde schon so ein Tag
der Funksprung ist dann
Touchdown. Touchdown, ja, jetzt. Ja. Jetzt. 60 Yard Pass, Touchdown. Schnell. Deshalb, das wäre nicht gut. Und ich glaube, ja, man ist stolz darauf, dass man das alles durchzieht. Und TV-Partner, für die ist das auch wichtig. Sonntagabends natürlich, wichtiger TV-Slot. Alle haben frei in Amerika. Es ist halt Wochenende und so weiter. Aber ich glaube, da würde man sich keinen Zacken mit aus der Krone brechen.
Ja, und vor allem, es wurden ja schon Spiele verschoben.
Richtig.
Also bei den Steelers, den Titans.
Richtig.
Die Titans haben
Richtig.
Ja, glaube ich, sag ich mal.
Den Reigen eröffnet.
Ja, da öfter mal ins Klo gegriffen und da waren sie ja auch immer sehr nachsichtig.
Das stimmt. Deshalb, ich bin da sehr gespannt, muss ich sagen. Aber tendenziell Upset-Kandidat, dieses Spiel ist da groß mit dabei. Ich habe, das ist ganz geil, das kann ich dir sagen. Das habe ich gestern an meinem Geburtstag zum Aufstehen, habe ich mir eine halbe Stunde Steelers gegen Browns von 2002 angeguckt, aus den Playoffs. Alter Vater, die NFL, das ist ein anderer Sport mittlerweile. Und zwar aus ganz vielen Gründen. Das war 2002. Heinz Field, also wir waren da auch mal, Dennis und ich, wir standen auf dem Rasen in Heinz Field. Und das ist noch echt Rasen, aber so echt Rasen, wie echt Rasen sein kann in der NFL, das ist halt so ein Mischturf. Also du hast quasi Kunstgras mit eingewebt. Ja. Und dadurch ist der Platz halt, also der geht ja nicht richtig kaputt. Das wird keine Schlammwüste. Der Platz 2002 war noch Schlammwüste, schon vor dem Kickoff.
Ja.
Die Trikots, alle so weit, Schulterpolster. Da sah der Quarterback, hatte breitere Schultern als der Defensive Liner. Die Trikots sahen nach der ersten Sekunde dreckig aus. Die Coaches, alles daran wirkt dreckig, wirkt nicht vermarktbar,
ja.
wirkt wie Dorfplatz Königs Wusterhausen, die Wildschweine haben den Platz umgegraben, nee, wir können heute kein Fußballspiel absolvieren. So sah das aus und die NFL ist natürlich alles ist so anders, ich verstehe
alles
warum.
Alles ist sexier geworden.
Alles
ja?
ist sexier geworden. Du, wenn dieses Spiel zeigst du, und no offense, aber dieses Spiel zeigst du einer Frau, und sie denkt nicht darüber nach, auch nur ein Cent und nachdem sie diese Sekunde gesehen hat, eine Sekunde mehr ihres Lebens für die Scheiße aufzuopfern. Das, was jetzt passiert, wie es abgelichtet wird, wie es aussieht, die Spieler, enge Trikots, Spieler sehen gut aus, Instagram-Accounts, das spült dir Geld in die Kassen. Daran hast du Bock, wenn du Casual-Fan bist und ein bisschen unterhalten werden willst. Das vorher war ein dreckiger Sport. Das hat mich wie ein Schlag getroffen. Und ich dachte, Alter, ey. Weil das war auch noch vor meiner Zeit, als ich angefangen habe, ging das los, dass viele im Dome gespielt haben, immer mehr sozusagen Kunstrasenplätze.
Die Helme wurden ein bisschen,
richtig, genau.
Bisschen besser.
Also das ist mir so doll bewusst geworden, dass ich dachte, okay, krass, das muss natürlich auch für den alten Football-Fan muss das eigentlich auch schon ein schwerer Weg sein, das mittlerweile anzugucken, weil es so anders ist.
Das, bei den Helmen fällt es mir immer am meisten auf.
Ja.
Und weißt du, wer noch oldschool-mäßig unterwegs ist?
Von den Helmen?
Mhm.
Ich glaube Cleveland tatsächlich, oder?
Na, ich meine jetzt also so persönlich, die haben ja auch alle verschiedene Schnitte, dieser Helme.
Stimmt, ja, ja.
Und ich glaube, das dürfen die Spieler ja selber aussuchen.
Richtig, genau.
Antonio Brown hat ja mal rumgeheult, als er seinen alten nicht mehr tragen durfte.
Aus 8 unterschiedlichen Modellen, die zugelassen sind, darfst du auswählen, ja, ja.
Und
ja.
Larry Fitzgerald. Musst du mal drauf achten. Der hat noch,
so?
Du siehst es an der Stirn. Ja. Früher hast du ja das Gefühl gehabt, die haben einfach nur so eine Metallschale auf dem Kopf gehabt, die nicht gepolstert ist vorne noch nach 3-4 Zentimeter Richtung raus. Und Larry hat noch so ein, der Helm, der ist wirklich auf Augenbrauenhöhe sozusagen. Musst du mal drauf achten.
Geil, habe ich noch nie gesehen, ist ja geil.
Ich muss mich an dieser Stelle, weil wir schon über Covid geredet haben.
Ja.
Bei einer Person aus dem NFL-Zirkus bedanken.
Oh.
Nämlich bei Alvin Kamara.
Oh, okay.
Der hat, ich war im Finale von unserer Fantasy-Liga.
Oh, nein, stimmt. Das hat mir der Horst Kötter erzählt. Der spielt nämlich mit dir.
Nee, 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 nee. Ich bin in einer ganz abgekapselten.
Ach so, Moment, aber warst du nicht, von wem hat mir Jan Horst Kötter denn erzählt, wer hat das Finale gespielt? Hast du auch in der Run-Liga das Finale gespielt?
Nee, okay. Da habe ich dieses Jahr nicht mitgespielt.
Okay, gut, dann aus deiner Liga.
Alvin hat in meinem Fantasy Bowl 56 Punkte aufs Blatt gebracht mit seinen 6 Touchdowns.
Ja, geil.
Und das war geil. Woche 16 und Woche 17 ist ja nie mehr drin in dem Fantasy-System.
Mhm.
Und er ist ja dann nach diesem Spiel ohne Maske scheiern gegangen. Und hat sich mit Covid angesteckt.
War der auch ohne Maske feiern? Das habe ich nicht mehr geschnitten.
Ja, es gibt so Fotos, wo er mit ein paar Girls da steht.
Okay.
Keine Maske auf. Also vielen Dank, Alvin, dass du dich bis zum Ende der Fantasy-Liga zusammengerissen hast und erst dann auf alles geschissen hast. 56 Punkte.
Alter.
Und ich hatte
krass.
Jetzt Woche 17 wäre ich sang- und klanglos untergegangen, weil Mike Evans hat sich verletzt, Kyler Murray hat sich verletzt, Leute aus meinem Team.
Oh nein.
Also das wäre eine Woche später, ich wäre richtig baden gegangen. Von daher vom Timing her, Alvin, super gemacht.
Oh wow, das ist krass. Ja, deshalb spiele ich kein Fantasy mehr, muss ich sagen, weil das einfach,
ich hatte so Glück jetzt mit Verletzungen.
Deshalb, es ist wirklich Glück, weil alleine das, dass manche Teams schon in Woche 16 manchmal anfangen, ein bisschen zu schonen und dann bist du in deinem Championship-Game, hattest die besten Spieler und jetzt werden sie geschont.
Und dann spielt Mason Rudolph auf einmal.
Und dann spielt Mason Rudolph auf einmal, so sieht es nämlich aus. Aber warte mal, das ist noch ein Punkt, den sag ich noch. Ich habe ja mein Power-Ranking in dem langen Podcast, habe ich das durchgesprochen und dann habe ich das auch gepostet auf Instagram und da haben eine Menge Leute drunter kommentiert und ich habe mir da tatsächlich, habe ich viel davon durchgelesen. Und die Bucks wurden ein bisschen kritisiert, sind zu hoch und die Seahawks bei mir, die habe ich in der NFC, ich habe oben in der NFC die Packers, dann habe ich die Seahawks und dann die Bucks und dann erst die Saints.
Ja.
Also die Saints sind bei mir 2 Plätze von der tatsächlichen Platzierung nach unten gewandert und hab drüber nachgedacht, okay, ein paar haben nämlich auch begründet, warum sie das so sehen und nicht nur geschrieben, mein Team, Junge, die Saints sind geil. Und bei ein paar habe ich dann drüber nachgedacht und deshalb mein Upset-Kandidat, nachdem ich mich mit dem Spiel nochmal ein bisschen beschäftigt habe, ich glaube an die Bucks und deshalb sind sie in meinem Power-Ranking auch auf 3, weil man einfach Tom Brady Credit geben muss dafür, dass er da schon häufig genug stand und die Playoffs sind ein Quarterback unterfangen. Der Quarterback gewinnt dir Spiele oder verliert sie die halt. Und ich könnte mir unter ganz komischen Umständen vorstellen, dass das Washington Football Team, die Washington Footballs, dass sie den Buccaneers gefährlich werden können.
Echt?
Ja. Und zwar nicht, weil sie gut sind, sie sind scheußlich. Und auch Alex Smith, muss man leider sagen, ist mit Abstand der nicht beste Quarterback in den Playoffs.
Schön gesagt.
Und es ist trotzdem eine famose Leistung, dass er da steht und deshalb gönne ich ihm alles. Aber die Defense ist so gut, dass man Tom Brady Druck machen kann. Und Tom Brady hat in dieser Saison alle Niederlagen waren gegen Playoff-Teams, alle Siege gegen Nicht-Playoff-Teams. Und die Washington Footballs sind kein Playoff-Team eigentlich. So, und deshalb ist meine lustige Konklusion, okay, wenn man ihm Druck macht, ist er anfällig und vielleicht hat er einfach einen scheiß Tag. Und in Washington muss er spielen, das ist wieder, das hat er gesagt, dass ihm das warme Wetter in Tampa und die anderen Temperaturen, das tut ihm schon sehr, sehr gut. Und Washington ist Ostküste und das ist das ist noch fast so ein dreckiger Schlammplatz, mhm. so ein Moloch. Ich sag mal so, die Vorzeichen sind so, dass es vielleicht ein Tom Brady-Stinker-Spiel sein könnte für den 43-Jährigen. Deshalb, das wäre mein Upset-Kandidat, nachdem ich...
Die Bucks fliegen ja. raus ja. in der Wildcard.
Ja, okay. Obwohl sie in meinem Power-Ranking weit ja. oben sind, das muss man ja auch, man muss ja erklären, warum sie im Power-Ranking weit ja. oben sind. Brady kriegt the benefit of the doubt, weil 6 Titel sind einfach 6 Titel. Aber es ist zumindest, es ist ein Weg da, sich zu erklären, warum es am Ende passiert ist, dass das Washington Football Team gewinnt. Und das war der Weg.
Lass uns ganz kurz noch über die anderen Wildcard-Partien oh
ja.
fliegen.
Ja, wir sind, die haben die 15 Minuten übrigens locker gecrackt. Ich habe schon immer...
Ja, die Sanduhr ist schon durch, Leute. Das können wir euch sagen.
Und die 3 extra Minuten habe ich auch schon dazu hier.
Also, Nachspielzeit ist auch rum.
Nachspielzeit ist auch rum, genau.
Bills Colts. Erstes Spiel.
Ja, also die Colts sind ein gutes Team. Und auch da gibt es einen Weg, wie die Colts eine Chance haben. Denn sie haben ein gutes Laufspiel. Dieser Jonathan Taylor hatte im letzten Spiel 200 irgendwas Yards, aber ist vor allen Dingen in der Saison auf 1100 Yards gekommen, also dritt- oder viertbester Running Back. Und die einzige Schwäche der Bills Defense ist Laufspielverteidigung. Da sind sie nicht gut. Deshalb.
Aber werden die nicht einfach mehr Punkte machen als die Colts?
Und deshalb glaube ich, dass die Bills der beste Team sind in der NFC, in der AFC. Ich sehe die noch vor den Chiefs nach den, sag mal, letzten 6, 7 Wochen Football. Aber der Weg wäre, das Laufspiel ist mega bei den Colts, aber ich sehe die Bills vorn, Bills mit 15 vor, würde ich sagen, gewinnen sie das Ding.
15 vor.
Ja.
Upset-Potenzial sehe ich ja auch bei Seahawks Rams.
Ja. Ja, sagen wir so. Ich glaube, es ist kein unfassbar großer Nachteil, Jared Goff vielleicht nicht zu haben.
Ja.
Aber also der Upset wäre, wenn die Seahawks verlieren. Auch bei deiner Meinung nach.
Ja.
Ja.
Ich habe gerade noch überlegt, ist ja überhaupt allen klar, was ich damit meine. Das ist eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass es...
sagen wir mal so, am Ende war es jetzt deutlicher, auch in der Tabelle und die letzten 2 Wochen, die Rams haben gegen die Seahawks verloren, da sahen sie überhaupt nicht gut aus. Jared Goff war in der 2. Saisonhälfte sehr schlecht, die Rams haben eine schlechte Streak am Ende gehabt, aber bis Mitte der Saison waren die Rams das bessere Team und die Rams sind von der Defense her Top-3-Team in der NFL und ich glaube... Insgesamt sind sie gut aufgestellt, weil Sean McVay schafft, seine Spieler richtig einzusetzen. Der hat noch nicht das Niveau von Bill Belichick, weil Bill Belichick holt sich ja nicht Spieler, um sein System durchzuziehen, sondern Bill Belichick holt Spieler und richtet darauf sein System aus. Und Sean McVay ist noch nicht auf einem Bill Belichick-Niveau beim Adaptieren, aber er macht das häufig sehr, sehr gut. Und deshalb glaube ich, dass da eine Chance ist, absolut, weil die Seahawks sind manchmal streaky, aber deshalb sind sie bei mir auf 2 in der NFC, weil sie haben Russell Wilson und it's a quarterback business und man fühlt sich sehr, sehr gut, wenn man noch 4 Minuten auf der Uhr hat und der Spielstand 1 Score ist und man hat Russell Wilson. Deshalb Seahawks knapp, wie immer, ist ein Seahawks-Spiel, aber 3 vor Touchdown Russell Wilson.
Die Titans gegen die Ravens.
Habe ich gar keine Ahnung. Ist mir erst gestern bewusst geworden, dass das ein Rematch ist vom letzten Jahr, wo die Titans ganz überraschend.
Stimmt, ja.
Die Ravens, das beste
eigentlich
Team.
Da waren die Vorzeichen ganz anders als dieses Jahr, wo
so
alle sagten, ja, okay, die Ravens, das ist auf jeden Fall ein Zwischenstopp.
Absolut.
Mit den Titans.
Absolut. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass das ein lustiges Spiel sein könnte. Tatsächlich wahrscheinlich die beste Partie. Das ist eigentlich die beste Partie.
Vielleicht die offenste?
Ja. Und auch, ich glaube, vom Niveau her beider Teams. Die, wo man sagen muss, da gibt es am wenigsten Zweifel, dass einer von beiden richtig ins Bett pupt und das einfach ein grausames Spiel wird und 15 vor am Ende rauskommen. Das sollte ein Schlagabtausch werden und ich habe keine Ahnung, wer wird. Keine.
Was wäre denn, wenn die Ravens wieder rausfliegen? Was würde das über Lamar Jackson aussagen?
Tja, das ist
also zweimal Frage. Gegen die Titans. Im letzten Jahr war das ja... Wurde zumindest so kolportiert.
Ja.
Fast peinlich, dass sie da rausgeflogen sind. In dem Jahr, wo ja wirklich alles für sie lief.
Absolut.
Aber in diesem Jahr gehen sie ja ein bisschen als Underdog sogar.
Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, sie sind der Underdog, aber nur deshalb, weil sie über die gesamte Saison nicht so stark waren. Die letzten 5 Wochen, ich weiß nicht, was passiert ist, aber sie haben den alten Mojo wieder, den sie aus dem letzten Jahr komplett hatten. Und deshalb, glaube ich, verklärt man sie noch ein bisschen im Kopf. Am Ende nehme ich mir die Information des letzten Jahres. Sie waren letztes Jahr so unfassbar stark und sind, warum auch immer, unglücklich ausgefallen. Wahrscheinlich, weil Lamar Jackson ist und sehr, sagen wir mal, beschränkt ist in seinen Möglichkeiten. diese Klasse ist ja nicht verloren gegangen, sondern sie sind tendenziell noch ein bisschen besser geworden. Marlon Humphreys, wichtige Spieler in der Defensive, sind ein bisschen besser geworden. Calais Campbell, also die haben nochmal Leute dazu bekommen. Und deshalb gehe ich davon aus, dass man unterm Strich, wenn man jetzt nicht nur die Streak vom Anfang mit der guten Streak vom Ende miteinander vergleicht, sondern so einfach die letzten zwei Jahre, sind sie eines der Teams, die den Super Bowl gewinnen können. Und deshalb sind sie eigentlich wieder das Team to beat. Also Vorteil Ravens, und ich glaube, wenn Lamar Jackson wieder verliert, wird man ihn nicht anzweifeln, weil er hat durch die zweite Saisonhälfte gezeigt, dass er schon gut ist und in dieser NFL funktioniert. Ey, Jared Goff hat einen fucking 130-Millionen-Vertrag bekommen. Du kannst mit Quarterbacks, die Schwächen haben, immer in die Playoffs kommen. Aber wenn er wieder verliert, glaube ich, ist...
Also ein bisschen wird er, entzaubert.
Ja, ist die, Messe, für viele Jahre gelesen. So wie Philip Rivers, der zwar am Ende einer der Top 5 Quarterbacks in der Geschichte sein wird von den Statistiken her, aber irgendwie nennt man den nie. Und wenn Lamar Jackson jetzt wieder verkackt, dann wird man den in den nächsten 3, 4, 5 Jahren, wird es immer heißen Patrick Mahomes, Deshaun Watson, aber nie wird es heißen Lamar Jackson.
Das sind alles so knappe Spiele, so wie wir hier herreden. Aber ich glaube, ein deutliches gibt es auch. Saints Bears.
Ich bin ja ein Saints-Zweifler durch und durch.
Ja.
Und Mitch Trubisky, sagen wir so, rationell sollten das die Saints ganz klar machen, aber ich habe zu viel Straucheleien gesehen und Alvin Kamara, da ist die NFL ja Alvin Kamara sehr entgegengekommen.
Das ist der erste Tag, wo er wieder spielen darf, richtig?
Richtig. Und auch das war übrigens in den ersten Saisonwochen noch nicht möglich, weil es hieß 10 Tage und da konnte man sich nicht am 10. Tag morgens freitesten. Jetzt darf man sich seit Mitte Oktober machen sie das, dass der 10. Tag schon ein Freitesttag ist und nur deshalb darf Alvin Kamara spielen. Sollten
hat
sie
er die Party gut getimed auf jeden Fall, wie er da gefeiert hat.
Absolut. Das war quasi, kannst du dich noch erinnern, als die Giants mal vor ihrem Playoff-Spiel alle gemeinsam auf dem Boot waren, ja. Odell und so, ja, mit diesem geilen Foto. Alvin Kamara hat sein Giants-Boot quasi, seine Giants-Boot-Party selber
die durchzogen. Giants sind rausgeflogen da, ne?
Absolut, ja. Die Giants sind dann richtig schlecht rausgeflogen. Also gegen Green Bay, okay, da kann man schon mal rausfliegen, aber waren nicht gut genug. Es wirkte so, als wenn sie nicht konzentriert genug waren. Und dann haben natürlich alle auf Odell und Co. eingeschlagen. Aber auch da möchte ich, das ist eigentlich... Dann sage ich das Ergebnis und schwafel nicht schon wieder so lange rum. Aber das sollte jeder für sich mitnehmen, der die NFL bewertet und gerne verfolgt. Ich habe nicht mitbekommen, dass Kamara feiern war. Das war nicht in meiner Bubble angekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass er positiv auf Corona war. Dwayne Haskins wurde deshalb entlassen. Und alle haben gesagt, ja, vollkommen richtig, disziplinlos, nicht richtig beim Team und nicht richtig den Sport ernst genommen. Jeder dieser Spieler macht das jede Woche und bei manchen redet man darüber, bei manchen nicht. Bei manchen redet man drüber und es fällt überhaupt nicht ins Gewicht, Alvin Kamara, weil sie gerade cool sind. Und bei manchen ist es die Grundlage für die Entlassung und jeder sagt, ja, das war die richtige Entscheidung, katastrophaler Typ. Ja,
das stimmt, da gibt es halt jetzt ganz viele Beispiele, die einmal so und einmal so ausgegangen sind für den Übeltäter.
Absolut, deshalb, man muss das alles, glaube ich, versuchen, lockerer zu sehen, als es ist. Es fällt verdammt schwer, weil man natürlich als normal außenstehender Mensch da ist und denkt, Moment mal, die kriegen 15 Millionen Dollar im Jahr und die benehmen sich manchmal wie kleine Kinder. Fun Fact, es sind kleine Kinder. Deshalb, glaube ich, muss jeder versuchen und ich auch, weil ich bin da auch manchmal sehr schnell auf 180 innerlich, muss man versuchen, das alles ein bisschen lockerer zu sehen und zu sagen, ey, es ist nur Sport und am Ende... ist es nur Sport und deshalb sage ich, die Bears gewinnen!
Die Bears!
Nein, die Saints sind der Favorit. Aber ich freue mich, wenn am Ende Drew Brees mit einem Titel in die Kommentatorenkabine von NBC wechselt, weil er das hört, dass dieser komische, langhaarige Typ aus Deutschland da sitzt und immer ein bisschen zweifelt und sagt, die letzten 3 Jahre, als Drew Brees noch viel fitter war und viel besser war, sind sie immer in den Playoffs gescheitert. Wie kann das sein, wenn Drew Brees einer der besten Quarterbacks ist, dann würde er diese Spiele gewinnen, weil die besten Quarterbacks gewinnen Spiele. Mach es, Drew Brees. Zeig's mir.
Mach es, Junge. Drew. Tu es, Drew.
Tu es, Drew. Tu es, Drew.
Ja. Gucken wir mal, was die kleinen Kinder dann am Wochenende da zustande bringen. Oh, Samstag und Sonntag alle Playoff-Spiele.
Oh ja.
Live bei uns.
Ab 18:40 jeweils. Und ich freue mich wie ein kleines Kind auf diesen Spieltag. Und das Schlimme ist, du musst extra nachts rinfahren, weil ich glaube, 3 Spiele am Stück im Fernsehstudio sind halt echt zu hart. Aber ich weiß, ich werde dieses dritte Spiel auch gucken, wenn ich zu Hause bin. Ich werde nicht sofort.
Aber zu Hause, du bleibst dann nicht da.
Nee.
Ja, aber ich, guck mal, für dich ist das doch geil.
Ja, voll.
Feierabend, dann guckst du noch eins und pennst da aber wahrscheinlich bei einem.
Dabei, genau, richtig. Ja, erste Halbzeit und dann.
Hast du dir verdient. Bevor ich dich jetzt in den Schnee entlasse mit deiner Spielhose.
Ja!
Noch ein kurzes Update bitte zum Vendée Globe.
Der Vendée Globe, oh ja, das ist tatsächlich aus deutscher Sicht ja nicht so gut. Boris Herrmann, ich dachte erst, okay, ist er ausgeschieden, ich habe ihn nicht gefunden. Auf 11 ist er.
Ja.
Und ich habe die Timeline durchgescrollt. Um Weihnachten, 25. war er auf 3 vor.
Mhm.
Da waren sie gerade am Nemo Point, also quasi der weiteste Punkt von allem weg.
Vom Festland.
Wo die ISS näher dran war als der nächste Festlandpunkt. Das ist einfach immer noch der beste Satz überhaupt. Da war er auf 3 vor und dann hat scheinbar der Wind ein bisschen falsche Blasen. Und jetzt ist er auf 11 zurück und sie sind, Max, die sind fast zu Hause. Die sind schon unten vorbei am Kap Horn.
Ein, zwei Wochen noch?
Ja, ich würde sagen, so 10-12 Tage aus der Erinnerung hat es gedauert, bis sie eben mal von Frankreich unten waren. Die sind jetzt schon die fahren jetzt schon die brasilianische Küste langsam wieder hoch. Und dann 1200 Kilometer hat er Rückstand, kommt da irgendwann im Ziel an, Boris Herrmann, vielleicht als Sieger. Es ist immer noch möglich.
Also wenn du da überhaupt ankommst, dann kannst du schon getrost dich einfach Gewinner nennen. Oder Überlebender.
Und das war sein großes Ziel und ich denke, das wird er schaffen. Toi, 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 dass nichts mehr passiert auf den letzten Metern. Aber ich kann euch das nur empfehlen, die Webseite mal zu besuchen und dann diese Timeline durchzuscrollen, wenn man sieht, wie sich die Boote so bewegen. Das ist geil. Das macht Spaß.
Macht das. Ich sehe das Strahlen in deinen Augen. Du denkst schon an den Schnee.
Oh ja.
Machst du einen Schneeengel eigentlich?
Ich mache jetzt einen Schneeengel. Ich gehe jetzt in den Nymphenburger Schlosspark und werde, ich habe mir eine Skihose angezogen, habe festgestellt, dass ich die Skihose ist, ich muss ein Zitat machen, die Skihose ist aus einer Zeit, als ich so, die ist ewig alt, die ist bestimmt 12 Jahre alt, da war ich so 18.
Wir sind in der Hose auch mal gefahren.
Absolut.
Ich weiß noch, du hast ja nämlich auch die Jacke dazu.
Absolut, richtig.
In Khaki.
Genau. In Khaki, so ist es. Und ich habe festgestellt, ich war schon mal doch deutlich schwerer als jetzt, weil den Gürtel musste ich schon sehr eng schnallen.
Ist eine Baggy.
Ja, die ist sehr baggy. Die ist sehr, sehr baggy. Sprüche und Zitate. Der lacht mich da gerade an, der Spruch. Das ist doch ein sehr schöner Spruch. Der passt vielleicht zu dieser Sendung. Ich hoffe, dass er zu dieser Sendung passt für euch. Denn er kommt von Marcel Reich-Ranitzky und er sagt, ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.
In diesem Sinne. Viel Spaß, die erste Playoff-Runde steht an und dann hören wir uns nächste Woche in alter Frische wieder und sind wahrscheinlich um einiges schlauer.
Absolut. Wahrscheinlich sogar, dass Kamels doch die Vierschanzentournee gewonnen hat.
Oh.